Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 110, der Sommer der Intelligenz. Ja, diese Episode 110, kann man auch sagen, ist die Polizei-Episode, die Notruf-Episode, der Notruf in Sachen, ja, Apple, WWDC. Wir werden euch versorgen mit den neuesten News am Montagabend. Also gestern war die große Keynote in Cupertino, aber wie in Corona-Zeiten eingeführt, wieder so ein Video, Christian. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, oder? Ich fand das irgendwie immer authentischer und spannender früher, als Steve Jobs dann noch auf die Bühne kam oder dann später Tim Cook. Ich finde das so ein bisschen schade, dass die das beibehalten haben mit diesen Videos.
Naja, ich glaube, für sie ist es momentan ein bisschen mehr steuerbar. Und was ja nicht Kraft des Gesetzes ist, dass wir auf jeder Weltentwicklerkonferenz neue Produkte sehen. Also das passiert mal, aber es ist nicht gesetzt, wie zum Beispiel im Herbst das iPhone-Event oder ähnliches. Und von daher glaube ich, wenn es so um Entwicklerthemen geht, irgendwelche Code-Schnipsel und Co., dann können sie es wahrscheinlich im Video besser oder halt in der Präsentation besser darstellen, als sie wollen ein Produkt zeigen und brauchen dann noch eine große Hands-on-Area und ähnlichem.
Ist ja auch sehr kurzweilig irgendwie produziert. Ne? Man guckt sich das auf jeden Fall immer gerne an. Und am Ende gab es auch einen emotionalen Moment, nämlich Tim Cook, haben wir ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Der hört ja auf als CEO von Apple, wird eine andere Rolle im Aufsichtsrat, in der amerikanischen Version des Aufsichtsrats einnehmen. Aber dies war wahrscheinlich, kann man so vermuten, die letzte große Keynote mit Tim Cook. Also ist schon eine Ära, die da zu Ende geht.
Ne? Genau, es war definitiv die letzte. Also das haben sie auch angekündigt. Und ein anderer Tech-Blogger hat gesagt, er sitzt da mit im Publikum beim iPhone-Event. Es ist halt ein Wechsel, aber halt ein angekündigter. Und was halt spannend war, John Ternes war halt am Abend zuvor auch bei den europäischen Journalisten im Hotel und hat sich auch mit denen getroffen und an der Bar noch so ein bisschen fachgesimpelt. Also man merkt halt, dass dieser Übergang von oder der Wechsel vom Chefposten lange geplant, sehr kuratiert, vorbereitet, strategisch eingeführt. Das ist so typisch Apple, die überlassen dann nichts dem Zufall und alles ist minutiös geplant.
Ja, ist ja wie 2011 der Wechsel von Steve Jobs zu Tim Cook. Tim Cook wurde ja auch persönlich von Steve noch ausgewählt als Nachfolger. Und wenn man so auf die Zeit seit ungefähr 98 zurückblickt, diese neue Apple-Zeit, wo die dann wieder ein großes Comeback hatten, da war Tim Cook ja jetzt sogar länger CEO als Steve Jobs. Ne? Also ist schon eine große Persönlichkeit in diesem Unternehmen. Ja, und WWDC, die jährliche Entwicklerkonferenz, da geht es, wie du schon gesagt hast, eher selten um neue Hardware-Produkte. Die kommen dann erst wieder im September, wenn das neue iPhone traditionell vorgestellt wird, September, Oktober. Bei der Entwicklerkonferenz geht es eben um die Software und eben auch um die Betriebssysteme von Apple. Und da wurde ja im vergangenen Jahr mit iOS 26, macOS 26 und so weiter, wurde ja auch diese neue Nummerierung eingeführt, die sich immer auf das darauffolgende Jahr bezieht, wurde Liquid Glass eingeführt. Ne? Erinnert ja so ein bisschen an die Zeiten von Windows Vista, wenn man sich zurückerinnert. Da war es ja immer schon so ein bisschen verschrien und auch jetzt, glaube ich, in der Apple-Community wird das nicht ganz so positiv von allen gesehen, oder?
Also es gibt halt Sachen, die sind nett, es sind Sachen aber auch schwierig. Also gerade mit diesem transluzidenten Farbverläufen ist es manchmal schwierig, so bei Texten was zu sehen. Gerade wenn man so der, sag mal, man die Schaltflächen darüber hat. Das war am Anfang schlimmer, dann hat im Laufe des Jahres Apple mal nachgebessert und jetzt haben sie es so, ich sag mal, sie haben so ein bisschen die Kundschaft erhört, die halt sagt, naja, wir würden es gerne selber in der Hand haben und führen ja jetzt praktisch mit iOS 26, WatchOS 27 und Co. halt einen Schieberegler ein, wo du praktisch die Transparenz justieren kannst selber als Nutzer.
Genau, also ganz kann man das Glas nicht loswerden, aber es ist eben entweder komplett transparent oder so Milchglas, ne?
Ja, es gibt ja so einige Besprechungsraumfenster, die man auch so elektrisch milchig und nicht milchig machen kann. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Ja, also für mich in der Praxis war es weniger oft ein Problem. Ich habe das halt mittlerweile mich damit abgefunden. Wenn ich es aber selber jetzt in der Hand habe, finde ich das schon ganz okay in Ordnung.
Ja, ich finde es persönlich auch eigentlich ganz schick. Also ich fand das ganz nett. Ja, und über die Betriebssysteme gibt es ja eine ganze Reihe an verschiedenen, eben macOS, iOS, iPadOS. Da hat Apple gar nicht so viele Details verraten, was es da so an Neuerungen gibt. So das Wesentliche war eben diese Designneuerung, dass man dieses Liquid Glass noch ein bisschen verfeinert und auf die Nutzerschaft zugeht. Aber so, was sonst noch so verbessert wurde, gar nicht so viel. Auf jeden Fall die Performance, das haben sie noch herausgestellt, dass viele Dinge einfach schneller laufen, flüssiger laufen. Aber sonst hat man gar nicht so viel erfahren, was es so gibt.
Also man muss halt sagen, es ist jetzt die erste Beta rausgekommen. Die sagt noch nicht viel aus. Bei einigen Sachen sind halt es laufen jetzt noch weiter Keynotes und man kann mit Entwicklern sprechen und die Developer sind ja auch vor Ort, da purzeln so nach und nach noch Sachen raus. Eins, was jetzt geleakt ist oder was halt in den Dokumenten halt drin steht für WatchOS 27, wenn du eine relativ neue Apple Watch hast, es gab ja früher diese Double-Tap-Geste und jetzt kommt auch die One-Tap-Geste oder das One-Tap-Gesture da hinzu, was halt schon ganz nett ist für Menschen mit Beeinträchtigung. Also es ist so eine Funktion, die andere schon hatten und gefehlt hat, das ist halt rausgeputzt, das hat er aber nicht in der Keynote erwähnt. Und bei ganz vielen Dingen, also der Grundfokus ist halt Stabilität des Systems, ältere Geräte auch mitnehmen, das war ja immer so ein Kritikpunkt und so eine Frage, was macht Apple da, verschlimmbessern sie eigentlich mit jedem neuen Software-Update die alten Geräte und lassen die Leute dazu bringen, dann doch ein neueres zu kaufen, das sagen sie ja, bis zu 30% mehr GPU-Performance können sie auch noch bei alten Geräten rausholen, 70% bei den Fotos, 80% bei AirDrop. Das sind Zahlen und Werte. Da müssen wir gucken, ob das am Ende so ist. Ich kann mir aber grundsätzlich vorstellen, tatsächlich, dass man eine Leistungsverbesserung auch bei alten Geräten halt sehen wird. Ich bin gespannt. Ich habe noch ein 12er iPhone rumliegen, wo ich es auch drauf laden werde. Und dann kann man relativ gut vergleichen, was so die Performance-Geschichte angeht. Man muss aber auch da natürlich wissen, nicht alle Sachen, die wir gleich auch nochmal besprechen, werden auch alle Geräte bekommen. Das hängt immer davon ab, was hast du für eine Hardware, wie alt ist die, was für ein Prozessor ist drin. Und dann ist es halt nach unten durchgereicht immer mit gewissen Abstrichen
zu sehen. Genau, gerade die KI-Funktionen, die erfordern dann bestimmte Chips, bestimmte Techniken, die alten noch nicht haben. Ich glaube, bis zum 11er iPhone runter bekommt man das Update auf iOS 27. Ne? Also es sind schon einige Generationen. Jetzt ist ja das 17er gerade aktuell. Also da ist Apple ja immer ziemlich gut drin, die alten Geräte noch lange zu unterstützen.
Ja, wobei eigentlich das 11er rausfliegen würde. Also,
ach, das fliegt raus.
Nein, es bekommt es noch, aber von Apples alter Update-Strategie wäre es schon längst out of service, dass sie es nicht mehr weiter unterstützen. Bei den iPhones und iPads reichen sie es ziemlich weit nach unten durch. Bei den Apple Watches sind sie diesmal knallhart. Da gibt es ein großes Problem und auch schon das Netz ist voll mit den Unkenrufen, weil zum Beispiel Nutzer der 8er Apple Watch und vor allen Dingen Nutzer der Ultra erster Generation, die werden nicht mehr versorgt. Und die Ultra 1 ist rausgekommen 22.
Okay, also gerade mal 4 Jahre her.
Ja, genau, das ist 4 Jahre her. Und da werden natürlich einige sagen, boah, ich habe das Flaggschiff-Modell gekauft und das kriegt nicht mehr iOS 27. Das hängt mit der Problematik zusammen, dass Apple zum Teil diese S-Chips halt über mehrere Generationen der Watches halt durchgeschleppt hat. Also ich glaube die 7er, 8er und waren noch auf dem S6 oder S7, weiß ich nicht genau, ähnlich wie die Ultra, und die haben halt nicht so eine starke Neural Engine und deswegen konnten die halt auch die neuen Gesten und Co. alles gar nicht bedienen. Und dass die jetzt rausfliegen aus iOS 27 bzw. WatchOS 27, das wird, glaube ich, einen großen Shitstorm geben.
Auch die 9er stand erst nicht auf der Liste, aber die hat wohl den gleichen Chip wie die Ultra 2 und deswegen wird die wohl auch noch ein Update bekommen. Genau, großen Schwerpunkt hat Apple dann im weiteren Verlauf der Keynote auf das Thema Kinderschutz gelegt. Da wurde einiges Neues eingeführt, unter anderem eine Technik Ask to Browse, Ask to Pay. Ist das auch neu oder gab es das vorher schon?
Naja, also Apples Familienfreigabe hieß es ja vorher. Die war ein bisschen unterschiedlich gestaltet, sagen wir es mal so. Also du konntest auch schon immer einstellen, Schutzklassen, welche Apps dürfen geöffnet werden, wie ist es mit In-App-Käufen, da musste praktisch der Familienkontoinhaber erst freigeben. Und. Sie haben es jetzt aber praktisch auf das nächste Level halt gehoben und haben nochmal an vielen Stellen halt signifikant verbessert und man kann es feiner, granularer einstellen als vorher, weil vorher gab es halt Kategorien oder ist aber Altersspannen und das ist jetzt ein bisschen besser gelöst.
Genau, Ask to Pay, Ask to Browse auf Englisch bedeutet eben, dass die Eltern dann freigeben müssen, wenn das Kind irgendwas kaufen möchte im App Store beispielsweise oder eine bestimmte Webseite aufrufen wollen, dann können die Eltern bei Bedarf dann da so ein Limit konfigurieren.
Ja, man arbeitet ähnlich wie in einem Router jetzt mit so klassischen Black-and-White-Lists und kann bestimmte Webseiten halt nur freigeben. Und andere komplett sperren. Also das ist das, was ich meine mit erweiterter Medienschutz in der Form.
Genau, auch in Chats gibt es bestimmte Sicherheitsfunktionen, was Bilder von Nacktheit angeht zum Beispiel. Und das ist ja auch alles sinnvoll, aber funktioniert natürlich wahrscheinlich alles nur in den Apple-eigenen Produkten, oder?
Ja, bei iMessage, und was sie halt auch geändert haben, ist FaceTime. Also wenn du ein iPad hattest, konntest du ja auch per FaceTime Audio oder FaceTime Video telefonieren oder angerufen werden. Das ist jetzt auch nochmal ein bisschen sicherheitshalber einzustellen, dass du halt zum Beispiel keine Anrufe annehmen kannst. Ja, ein Thema auf der WWDC war natürlich Apple Intelligence und das ganze Thema AI und KI und whatever, und jetzt kommt Apple endlich auch zum Zug.
Ja, was ist auch nicht AI oder KI heutzutage? Nee, oder nur wir sind leibhaftig
hier. Genau, wir skripten hier nichts mit AI, sondern es ist alles handmade.
Vielleicht irgendwann dann in 50 Jahren, dann läuft immer noch Logbuch Digitalien mit KI-Varianten.
Who knows?
Who knows, genau.
Aber eins ist ja schon etwas länger bekannt, die Zusammenarbeit mit Google. Also, dass Apple sagt, Gemini hält systemweit Einzug in das System, wobei Apple natürlich immer noch sagt, okay, es gibt Sachen, die werden lokal gerechnet auf dem Gerät und es fließt trotzdem was zu Gemini als Plattform ab. Das ist so, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Eine Performance-Verbesserung beziehungsweise von der Usability ist es natürlich besser, weil die Apple Intelligence bisher so, ich nutze sie nicht, weil sie kann nicht wirklich viel. Aber so der ganz riesengroße Wurf, finde ich, ist es in dem Fall noch nicht so wirklich.
Ja, man muss es sich auf jeden Fall angucken, ne? Aber diese Integration ins System bietet natürlich zahlreiche Möglichkeiten, ne? Die andere Modelle jetzt nicht unbedingt bieten. Und da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber auf jeden Fall interessant, weil Googles Gemini ist natürlich sehr weiterentwickelt, ne? Da haben sie, glaube ich, einen ganz guten Partner an der Seite.
Ja, also besser als alle anderen, die es gibt. Gemini ist momentan für mich die gebrauchsfähigste KI, die man so nutzen kann. Also Copilot, Perplexity, ChatGPT. Also ich bin eher tatsächlich auch ein Gemini-Nutzer.
Ja, und Apple hat ja auch Siri. Und Siri war ja unter den Sprachassistenten immer so verschrien, ja, als eher die, vorsichtig gesagt, dümmere Variante der Sprachassistenten. Die hat oft mal die Fragen nicht verstanden und so weiter im Vergleich zu Amazons Dienst beispielsweise. Aber jetzt wird Siri smarter. Siri AI wurde angekündigt, also auch der AI-Sticker drauf geklatscht. Aber natürlich mit einer kleinen Einschränkung, haben wir auch während der Keynote erfahren. iOS und iPadOS werden noch kein Siri AI in die EU bringen. Also in der EU wird das erstmal nicht ausgerollt, dann Ende des Jahres, wenn die Betriebssysteme kommen.
Ja, und auch nicht auf allen Geräten, das muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Also du brauchst mindestens ein iPhone 17 Pro und aufwärts, also auch ein M5-Prozessor in einem iPad und Co. Alles darunter kriegt es nicht. Und ja, das hinterlässt halt Fragen, weil es gibt dann eine neue Siri-App, worüber ja sehr viel gesteuert wird auch. Und ich würde ja tatsächlich behaupten, mein Hauptanwendungsfall für so einen smarten Assistenten ist immer noch in so einem Smart Speaker.
Ja.
Und du hast diese HomePod Minis und du hast den großen HomePod und Co. Da ist jetzt jahrelang nichts passiert. Die Dinger sind aber da. So ein bisschen wie, wir haben, glaube ich, letzte oder vorletzte Sendung auch über Alexas, Amazon. Da gab es auch ein Upgrade.
Alexa Plus,
genau. Ich frage mich, was machen die mit den alten Dingern? Weil die sind ja an sich noch gut. Und dieses AirPlay funktioniert hervorragend im Apple-Kosmos. Aber dass die dann völlig dumm sind und gar nichts mehr können, Das finde ich echt schwierig. Mhm. Und auch, dass du auf der Watch, also wenn du eine Ultra 3 hast, kannst du zwar, sag ich mal, mit WatchOS die neue Siri-Funktionalität laden, brauchst aber immer die App, also das Smartphone dazu. Mhm. Also Standalone kann auch die neue Ultra das nicht.
Genau, und deswegen in der EU auch sowieso nicht, genau. Weil eben das iPhone das nicht kann. Apple hatte eine Pressemitteilung rausgegeben auf macOS 27 und visionOS 27, also für die Brille von Apple. Da wird es Siri AI geben Ende des Jahres. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen komisch, warum das auf bestimmten Gerätekategorien geht und auf anderen nicht. Und Apple begründet eben diese Einschränkung auf iOS und iPadOS damit, dass die sich zusammen mit der EU bei diesem Digital Markets Act, also bei dem Gesetz über digitale Märkte, nicht so grün geworden sind über die Regelung. Die EU, die hat wohl gefordert, dass Apple auch anderen Herstellern von KI-Modellen diesen tiefen Systemzugriff gibt, wie eben Google den gewährt bekommen hat. Und da hatte eben Apple aus verständlicherweise aus Sicherheitsbedenken was dagegen. Und da sind die irgendwie nicht zu einer Lösung gekommen. Aber irgendwie kann ich das auch verstehen, oder? Dass man da schon die Hand drauf haben will, wenn irgendeine KI auf diese ganzen Systemfunktionen zugreifen kann. Da will man ja auch nicht irgendwie wie der Wilde Westen unterwegs sein. Und so wie ich Apple verstehe, legen die schon Wert darauf, das auch alles datenschutzkonform und sicher auszulegen.
Also Apple werbt ja immer damit, wir verkaufen keine Daten. Bei den ganzen Attentätern, wo dann die iPhones gefunden worden sind, haben sie die iMessage-Verschlüsselung nicht geknackt oder den Key rausgegeben und, weil ich sag mal, dieses Thema Privacy ist halt deren Marketing-Tool. Ich frage mich halt, wie hat Google das denn hinbekommen? Also ich habe es nie ausprobiert. Kann man auf einem Pixel ein anderes KI-Modell aktivieren und genauso systemtief wie Gemini verankert ist, kannst du doch auch nicht laufen lassen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee. Also im Grunde genommen ist doch das Gleiche in Grün. Google schützt sich da doch mit seinen Geräten auch. Warum man jetzt praktisch das an Apple dann halt abexerzieren möchte, das erschließt sich mir halt auch nicht. Wobei inhaltlich gefühlt bin ich völlig bei dir, dass ich sage, ich möchte auch nicht so tief am Herzen operiert werden im System mit einer KI, die dann eventuell das ganze Ding schrottet. Aber ich kann mir das rein aus diesem Market Act auch nicht ableiten, warum das jetzt unbedingt nicht gehen sollte.
Genau, und Apple hat wohl sogar laut dieser Pressemitteilung einen Lösungsansatz entwickelt namens Trusted System Agent. Da steht, dabei handelt es sich um eine Art Mittler, der es virtuellen Assistenten ermöglichen würde, für Geräte in der EU sicher auf dieselben Features und Fähigkeiten zuzugreifen wie Siri AI. Apple hat außerdem einen Plan zur Einführung von Siri AI in der EU vorgestellt, nachdem diese neue Lösung schrittweise über einen Zeitraum von 18 Monaten eingeführt werden soll. Die Europäische Kommission habe dies laut dieser Pressemitteilung aber abgelehnt. Ja, Da steht tatsächlich, hat die Europäische Kommission keinem der Vorschläge von Apple zugestimmt. Ist halt auch so ein bisschen fragwürdig, ne? Und ja, weiß ich nicht. Ist, natürlich ist AI kritisch zu betrachten, aber selbst Entwickler, steht in der Pressemitteilung, die Apps entwickeln und die davon leben, Apps zu entwickeln in der EU, die haben keinen Zugriff auf diese Funktion, um ihre Apps eben mit diesen neuen Funktionen auszustatten. Das finde ich eben auch ein bisschen schwierig.
Ja, also wie gesagt, es haut einem nicht um. Man muss mal gucken. Ich glaube, so der... Also kam jetzt heute kam oder gestern kam noch die Studie raus, die Internetnutzung in Deutschland bei jungen Leuten sinkt. Immer weniger Jugendliche und junge Erwachsene hängen vom Smartphone. Das ist auch kein Problem, dass Siri da nicht komplett so performt, wie sie vielleicht könnte. Nee, also ich bin da skeptisch. Siri war schon immer so eine Baustelle bei Apple. Ob sie es verschlimmbessert haben, muss man tatsächlich am Ende erst sehen. Ich glaube, da kann man im Frühjahr nächsten Jahres mal ein Resümee ziehen, wenn ein paar Versionen schon da sind und ein paar Kinderkrankheiten raus sind. Kann die wirklich mehr? Taugt das was oder ist das nur so ein Marketingversprechen?
Ja, und generell ändert sich ja alles ganz schnell im KI-Kosmos. In der nächsten Ausgabe von Logbuch Digitalien sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ja, so ein paar interessante Beispiele haben sie ja gezeigt, wie diese Systemintegration aussehen wird. Safari zum Beispiel wird was bekommen namens Notify Me, also benachrichtige mich. Du kannst einen Browser-Tab aufmachen mit irgendeiner Webseite und dann, weiß ich nicht, zum Beispiel Programm von irgendeinem Festival. Und dann kannst du sagen, hier, wenn das ausführliche Programm auf die Webseite gestellt wird, dann sag mir Bescheid und dann gucke ich danach. Das ist eigentlich aber ganz cool, oder? Dann braucht man nicht ständig immer gucken, ob eine Info hinzugekommen ist, sondern wird dann eben von der KI informiert.
Das, also ich möchte mal wissen, so Seiten, die wirklich minütlich so aktiviert werden oder relativ oft aktualisiert werden, wie Spiegel oder die Braunschweiger Nachrichten oder ähnliches, die Braunschweiger Zeitung, was die dann macht, wenn die irgendwie so bing, 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 wie so ein Flipperautomat ewig was prompt. Also ja, also ich finde es so unter dem Aspekt spannend, der Ticketshop hat jetzt geöffnet, dass du das mitbekommst oder eine neue Info ab dann und dann beginnt der Kartenverkauf oder so. Das finde ich nützlich, aber wenn da irgendjemand im Impressum was verändert hat oder so, dann geht mich das ein bisschen peripher, wenn ich ehrlich bin.
Ja, auf jeden Fall, um auf Siri nochmal zurückzukommen, da wird ja die Dynamic Island auch intensiv genutzt. Ne? Dynamic Island ist ja dieses Ding oben, ne, was quasi die Notch ersetzt hat, kann man glaube ich so beschreiben, wo verschiedene Zusatzinfos angezeigt werden. Und diese Dynamic Island ist jetzt deutlich größer geworden und in der Demo haben sie eben gezeigt, man kann sich ziemlich natürlich mit Siri unterhalten, wie Google das auch mit Gemini schon demonstriert hat. Und dann hat Siri eben auch Zugriff auf die E-Mails beispielsweise des Nutzers und kann da Infos rausziehen und so weiter und so fort. Also eigentlich ganz interessant. Ja, noch eine interessante Funktion, dieses Spatial Reframing in Apple Fotos. Also wenn man ein Foto gemacht hat, zum Beispiel ich jetzt von dir hier im Studio vor dem Okawelle-Logo und im Nachhinein fällt mir ein, oder habe ich aber blöd gestanden, weil das Logo ist halb verdeckt, dann kann man nachträglich in Apple Fotos so eine, ja, wie so eine 3D-Version des Fotos generieren lassen und dann den Blickwinkel anpassen. Ist eigentlich ganz cool und sehr interaktiv und intuitiv auch gelöst.
Ja, das ist so die Perspektive der zu verschieben. Aber das ist schon bei einigen Situationen echt spooky. Und da müsste man eigentlich bei der Bildbearbeitung irgendwie AI bearbeitet. Also, weil... Puh.
Aber das sah ziemlich überzeugend aus. Wenn die Gesichter dann nicht verändert werden, ist das eigentlich ganz cool. Aber ich würde es auch, glaube ich, eher so in Notsituationen machen. Ja, und noch so eine bisschen spooky Funktion. Da meintest du eben in der Musikpause, das findest du eigentlich ganz cool, aber ich finde es eigentlich ziemlich spooky. Nämlich die Passwort-App von Apple. Die kann im Namen des Nutzers Passwörter bei Diensten ändern. Das finde ich natürlich ein bisschen kontrovers und schräg.
Also man bekommt ja von Google regelmäßig die Anzahl deiner kompromittierten Passwörter, wenn du so den Dark Web Monitor laufen lässt. Das, was Apple halt macht, sind alle, die halt in dem Passwortmanager gespeichert sind. Sagt Apple, wenn du willst und das Passwort ist halt gefunden worden in irgendwelchen Datenbanken, wir ändern es dir. Und du kriegst ein neues Passwort. Finde ich ganz praktisch, bedeutet aber natürlich wieder One-Shop-Close. Also du kannst es nur mit der Passwort-App und da ist dann praktisch dein neu generiertes Passwort halt drin. Kannst keinen alternativen Passwort-Manager nutzen in dem Kontext. Für einige Faule ist das, glaube ich, so ein Heilsbringer. Also das tut denen gut, weil die wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, wie sie sich wo einloggen sollten. Aber natürlich für denjenigen, der ein bisschen mehr Herr über seine Daten sein möchte, ist das schon spooky, wie du sagst.
Ja, aber auf jeden Fall besser als bei jedem Dienst Affe 1, 2, 3 als Passwort zu haben, oder?
Hatte ich noch nie, aber kann ich mal ausprobieren.
Aber ich glaube, der eine oder andere, manchmal, einmal im Jahr gibt es immer so einen Post, ich glaube von der Tagesschau.
Ach ja,
oder
die meisten Passwörter, ja.
Genau, und da sind dann irgendwie immer diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Passwörter. Ja, ja, das waren unsere Apple-Themen. Die WWDC wird uns vielleicht auch noch dann in den nächsten Monaten beschäftigen im Rückblick, wenn sich das alles gesetzt hat und wir noch mehr Infos erfahren. Aber auch Google hat ja immer im Mai ihre Entwicklerkonferenz und bei Google heißt das I.O. Und ja, die fand jetzt auch wieder statt, auch in Kalifornien, glaube ich, gar nicht so weit weg vom Apple Campus, relativ in der Nachbarschaft. Und da stand natürlich auch alles in Zeichen von AI. Unter anderem hat Google neue Tarife vorgestellt. Es gab ja immer Google One, das waren ja diese Abos für Speicherplatz, gibt es, glaube ich, immer noch als Marke. Es gibt auf jeden Fall die Google One App. Aber diese Tarife haben jetzt auch alle dieses AI-Logo drauf geklatscht bekommen, weil eben in diesen Google One-Abos jetzt auch bestimmte AI-Funktionen drin sind. Je nachdem, wie viel man bezahlt, desto mehr Funktionen hat man, desto öfter kann man diese AI-Tools nutzen. Und Google hat mit AI Pro eigentlich ein ganz interessantes Angebot jetzt angekündigt. Und da habe ich tatsächlich als langjähriger Kunde auch zugeschlagen, weil preislich war das quasi das Gleiche. Aber man hat ein ziemlich großes Paket. Man hat die AI-Funktion, die Professional AI-Funktion, 5 Terabyte Speicherplatz, YouTube Premium Lite, Google Health Premium und so weiter und so fort. Und da schnürt Google natürlich so attraktive Pakete, um die Leute auch zu der Google AI zu bewegen. Ne? Das steckt da bestimmt auch hinter.
Was kostet das denn jetzt?
Das kostet so ungefähr, ich glaube, knapp über 200 Euro im Jahr. Also regulär $19.99 und da gab es jetzt irgendwie so ein Einführungsangebot, da ist es, glaube ich, 170 Euro oder so.
Aha.
Genau. Aber die schnüren natürlich Pakete, damit man da zu Gemini bewegt wird und nicht zu ChatGPT geht.
Ja. Also ich habe auch Google One, aber ich habe das kleine Paket, weil es gibt diese Smartphone-Backup-Funktion in der Cloud mit Google One, das habe ich halt genutzt. Und früher, haben wir auch schon drüber gesprochen, war ja VPN mit drin, haben sie herausgestrichen. Und ich habe einen Workspace-Account, den ich irgendwann mal löschen muss. Das sind so die beiden Google, wie soll ich sagen, Bezahl-Premium-Features, die ich halt nutze. Das andere ist so, weiß ich nicht. Also ich hab noch das Fitbit-Thema. Da ist natürlich Health Pro schon interessant, aber jetzt beginnt dieses Rechnen wieder, ne?
Ist das nicht irgendwie für die ersten paar Monate
kostenlos
dabei? 3 Monate, ja, okay. Ja, es ist natürlich nicht so viel, ne?
Das eben.
Genau, bei der Watch waren es, glaube ich, 6 Monate kostenlos, genau. Ja. Also wenn man tiefere Analysen haben will, was den Schlaf angeht, dann macht das Sinn. Aber eigentlich das meiste geht auch mit der kostenlosen Fitbit-App, genau.
Die gibt es nicht mehr. Die heißt jetzt ja Google Health.
Google Health, genau. Aber komischerweise, wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir ja über das Produkt sprechen, was du gekauft hast. Das heißt aber komischerweise Fitbit Air. Das ist eben so ein Health-Tracker ohne Display, quasi eine Pixel-Watch ohne Display, so für die ganzen Gesundheitsfunktionen und Trainingsfunktionen.
Die meisten kennen das Whoop-Band. Das ist ja so der Primus. Und bei Whoop war es ja immer so, das Band hast du umsonst bekommen, aber du musstest ein Premium-Abo dahinter für Minimum 200 Euro im Jahr abschließen und bis zu 500 Euro. Und je mehr du reingeworfen hast, desto mehr Funktionen hast du bekommen und genauere Analysen. Und dann gab es ja von Garmin und von Amazfit dieses Helios-Strap-Band. Die haben das Ganze ja ohne Abo gemacht. Für ungefähr 100 Euro, Pi mal Auge. Und das war ja schon so der erste Angriff. Mittlerweile, siehe da, Whoop geht auch vom Abo-Modell weg.
Also, ach wirklich?
Ja, ja? Ja, haben sie verkündet. Sie wollen das jetzt auch auf den Prüfstand stellen. Und bei Google ist es genau, die haben das Fitbit Air rausgebracht, was viel, viel schmaler und viel, viel leichter ist als die anderen beiden Bänder. Mhm. Und wie du sagst, ohne Display, ohne Ablenkung, mit einer Woche tatsächlich Akkulaufzeit. Und was ich im Gegensatz zu der Pixel Watch an dem Ding halt sehr schätze, ist, es fällt weniger auf. Also dieses Nachtstragen, was ich ja gerade, wenn es um Schlafmonitoring spannend finde, das ist mit dem Fitbit Air einfacher als mit der Pixel Watch.
Ja, die merkt man schon. Ich trage meine Pixel Watch auch manchmal in der Nacht, aber da hat man schon irgendwie so einen Klotz irgendwie am Armgelenk. Ne? Genau, das ist auf jeden Fall ganz gut. Und ist auch auf jeden Fall austauschbar, das Armband. Gibt es auch verschiedene Varianten.
Genau.
Genau, also das ist auch eine Neuerung von Google. Was gibt's noch Neues von Google? Natürlich viel, was AI angeht. Bei der I.O. wurde ausführlich vorgestellt, diese AI-Agenten, so ähnlich wie vorhin besprochen bei Apple, dass man eben dieses Notify Me nutzen kann, wenn irgendein Update auf einer Website passiert. Sowas gibt es eben auch bei Google. Bei Google haben sie gezeigt, dieser KI-Agent kann im Namen des Nutzers beispielsweise Dinge kaufen. Muss man dann immer noch bestätigen am Ende. Ja, hoffentlich, weil sonst geht der irgendwie auf Shoppingtour bei irgendwelchen Luxusmarken und plötzlich hat man da 10 Pakete vor der Haustür stehen. Das will man ja auch nicht. Aber auf jeden Fall führen die sowas ein. Keine Ahnung.
Kannst du dich noch an Amazon Dash Buttons erinnern?
Ja, ja, das waren diese kleinen Buttons für Waschmittel zum
Beispiel. Ja, genau.
Und dann
wurde
das nachbestellt.
Da gab es so ein lustiges Meme, wo so eine Katze immer dagegen gesprungen ist und Ariel geordert hat, irgendwie so 500 Mal. Und ich stelle mir das Gleiche vor. Also, ne, wenn das Ding dich nicht versteht und du dann irgendwie tonnenweise Kaninchenfutter oder keine Ahnung, was mit dir nach Hause liefern lässt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob man eine KI einkaufen lassen sollte.
Ja, das ist ja wie bei dieser Passwort-App, worüber wir gesprochen haben. Da gehört irgendwie eine ganze Portion an Vertrauen dazu, oder? Wenn man sowas nutzt.
Ja, aber bei einem Passwort würde ich sagen, okay, da kannst du wahrscheinlich nochmal händisch nachsteuern. Wenn dann aber irgendwie die Europalette Senf bei dir vor der Tür steht, dann hast du ja erstmal den Schaden. Also ich weiß nicht. Also ich würde es nicht fürs Einkaufen benutzen. Das, wenn man das so wegschaltern kann, dann würde ich das machen. Was mich am meisten auf der Google I.O., ich will nicht sagen, vor den Kopf gestoßen hat, ist dieses Thema der Google Books.
Ja, genau, also eine neue Notebook-Kategorie.
Genau, also dieser Abgesang auf die alten Chromebooks, habe ich nicht verstanden. Ja, Bildungssektor Amerika, die Dinger laufen da wie geschnitten Brot. Warum beerdigen sie das Ding jetzt und dann kommen sie mit dem gleichen Produkt in einer anderen Verpackung, ein bisschen AI, dann heißt es auch immer Google Book um die Ecke, ein bisschen nicht mehr Vollplastik, sondern Aluminium, ein bisschen hochwertiger. Ich verstehe das nicht.
Ich weiß auch nicht, ist das Chrome OS oder ist das ein Android? Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall alles mit AI durchzogen.
Ja, es soll aber so ein Chromium sein. Also im Grunde genommen eine Weiterentwicklung von Chrome OS, von den Chromebooks. Basiert wahrscheinlich auch auf einem Android, Linux, sonstig was Kernel. Aber ich verstehe das nicht. Also sie hatten Gemini und Co. lief auch auf einem einigermaßen potenten Chromebook noch, was 2-3 Jahre alt war. Also ja, diese Notwendigkeit erschließt sich mir nicht. Außer sie wollen irgendwie gegen das MacBook Neo oder gegen andere Geräte anstinken und nochmal versuchen, diesen Notebook-Markt zu pushen, weil sie ja bei Tablets nicht weitergekommen sind. Aber so richtig ein Schuh draus, finde ich, wird da nicht.
Ja, und anscheinend arbeiten sie ja mit Hardware-Partnern zusammen beim Google Book. Ne? Die bringen kein eigenes raus wie Pixel. Pixel Book war ja ein eigenes Google-Produkt. Ne? Jetzt arbeiten sie mit verschiedenen Partnern zusammen. Und Erkennungszeichen ist diese ja regenbogenfarbene Leiste auf dem, nicht auf dem Display, auf der Display-Rückseite. Das ist so das Erkennungszeichen von den Dingern.
Aber das haben sie bei den Chromebooks ja auch. Also es war ja auch immer Acer oder Asus oder ich weiß gar nicht, welche Dinger noch. Lenovo hat die Chromebooks halt rausgebracht.
Ja. Aber auf jeden Fall ein ganz interessanter Ansatz. Der Cursor, der ist wohl quasi das AI Werkzeug, wenn man mit der Maus über die verschiedenen Fenster fährt, dann werden bestimmte KI-Funktionen vorgeschlagen. Ja, muss man mal gucken. Aber ich finde das auch irgendwie schwierig, warum jetzt noch eine neue Gerätekategorie, wenn man die Chromebooks hat, auch was das Marketing angeht, oder? Ist das doch schwierig. Und generell, was die KI-Funktion angeht, muss man natürlich auch immer diese Tarife von Google im Auge behalten. Es gibt ja auch dieses Google AI Ultra-Abo, das kostet dann ja schon $100 im Monat. Haben sie den Preis, glaube ich, reduziert, aber trotzdem $100 im Monat ist eine ganze Menge. Und da muss man eben gucken, welche Funktionen dann überhaupt mit den günstigeren oder mit einem kostenlosen Google-Konto verfügbar sind.
Und dann sind wir wieder beim gleichen Käfig. Was nützt dir so ein neues Google-Book, wenn du nicht irgendwie den passenden Tarif dahinter hast? Das ist dann auch irgendwie viel Fahren mit angezogener Handbremse. Das ist auch wieder schwachsinnig.
Das stimmt. Ja, da wird man quasi gezwungen, dann viel Geld im Jahr auszugeben für die Funktion, ne, die man nutzen möchte. Ja, eine Sache, die noch angekündigt wurde, ganz kurz, die Android XR-Brillen sind vor dem Start. Die werden wahrscheinlich Ende des Jahres kommen. Also diese Augmented Reality-Brillen, die Google ja schon vor einiger Zeit angekündigt hat. Und jetzt haben sie zwei Partnerhersteller und da wurde auch eine Demo gezeigt, die ja eher aber auf das Hören ausgelegt war, gar nicht so, was in dem Display zu sehen ist. Also mal gucken, ob sich das Ganze durchsetzt. Da wird es ja wahrscheinlich dann Ende des Jahres, wenn die neuen oder im Herbst, wenn die neuen Pixel-Phones angekündigt werden, dann wird ja wahrscheinlich dann auch die ein oder andere Brille vorgestellt werden. Sieht natürlich dann auch fraglich aus, wie es mit Datenschutz da aussieht. Ne? Genau. Ja, also soweit die Themen von den diesjährigen Entwicklerkonferenzen. Du warst noch auf der Republika ganz kurz. Wie war's?
Super. Also große Themen, digitale Souveränität, digitale Resilienz, AI, was für ein Wunder, geopolitische Auswirkungen auf die Internetgesellschaft, das waren so die großen Themen.
Genau, in Berlin findet die ja immer statt, die Republika, gibt jetzt auch noch einige Schwester-Republikas. Ich glaube in Wien und in Köln ist was organisiert, in diesem oder Düsseldorf, genau. Also wenn ihr jetzt nicht nach Berlin fahren konntet, aber... Wie immer der Tipp, wenn ihr den YouTube-Kanal von der Republika abonniert, da gibt es eigentlich ja die meisten Talks zum nachher anschauen. Das ist ja auf jeden Fall ganz praktisch. Da habe ich mir auch im Livestream schon einiges angeguckt. Ja, soweit unsere Themen für heute. Aber wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Christian, hast du eine App dabei?
Ja, habe ich. Ich habe mir P-Cloud nochmal näher angeguckt.
Was ist denn das?
P-Cloud ist ein Cloud-Dienstanbieter, gibt 20 GB gratis, ist ein Schweizer Produkt, also sehr hohe Datenschutzrante. Und die haben was ganz Spannendes, die haben ein Lifetime-Paket. Du kannst für einen Festpreis lebenslang so und so viel Gigabyte dir freischalten. Wer es mal ausprobieren will, die 20 sind erstmal gratis. Und da kann man auch ein Lifetime-Paket gewinnen, wenn man ein paar Freunde wirbt. Und ja, es ist so wie Dropbox und Google Drive und Co. halt nur mit einem höheren Verschlüsselungsgrad und von der Oberfläche ganz nett. Also wer mal noch einen sicheren Cloud-Dienst braucht, gratis, man kann ja auch so seine Cloud-Sachen so auf mehrere Dienste
verteilen
für Umme, der kann sich mal pCloud angucken.
Ich hatte, glaube ich, auch mal so von Box.net, da habe ich irgendwie mal 50 Gigabyte bekommen. Das habe ich immer noch. Ich glaube, das ist schon 10 Jahre her, aber ich habe da nie irgendwas drauf gespeichert. Ja, aber das stimmt, das ist ein Tipp. Ne? Kann man irgendwie so ein bisschen verteilen, wenn man nicht für einen Dienst unbedingt bezahlen möchte. Ich habe auch eine App dabei. Ich bin umgestiegen gerade gestern vom Google Passwort Manager zu Bitwarden. Ist ja ein Open Source Projekt, vor 4-5 Jahren an den Start gegangen, kostenlos nutzbar, weil ich mit dem Google Passwort Manager teilweise so ein bisschen Probleme hatte und ich dachte, ein Open Source Produkt kann man doch mal testen und unterstützen. Bitwarden auf jeden Fall eine ganz gute Alternative zu den üblichen Passwort Managern. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Wir hören uns wieder in genau 4 Wochen. Das ist der 7. Juli. Und bis zum 7. Juli wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.